NDR 1 Niedersachsen. Unterwegs mit Prominenten.
Wir haben uns heute verabredet mit Hans-Christian Bialas, dem Präsidenten der Klosterkammer. Und es gibt auch einen Anlass, Herr Bialas, nämlich, dass Ihre Institution 200 Jahre alt wird. Herr Bialas, Sie sind Pastor gewesen, Sie sind auch als Landtagsabgeordneter, haben sich einen Namen gemacht und jetzt sind Sie Präsident dieser Behörde, nämlich der Klosterkammer. Ich sagte es schon, darf man Sie, Herr Bialas, als so eine Art Superabt, Klosterabt ansprechen?
Wir sind eine staatliche Behörde und deswegen ist natürlich der Name manchmal dazu geeignet, den falschen Schluss zu ziehen, als seien wir ein Filialbetrieb der Landeskirche, was wir gar nicht sind.
Was sind Sie denn?
Wir sind eine Sonderbehörde des Landes Niedersachsen. Sonderbehörde deshalb, weil wir unabhängig sind. Keine andere Behörde hat so viel Unabhängigkeit wie wir und das liegt daran, dass wir Stiftungsvermögen verwalten. Sehr, sehr altes Stiftungsvermögen, nämlich aus der Zeit der Reformation.
Da kommen die Klöster ins Spiel.
Kommen jetzt die Klöster ins Spiel. Alle Klöster, die während der Reformationszeit dann evangelisch wurden, wurden zunächst einmal enteignet. Und zu den Klöstern gehörten natürlich nicht nur die Gebäude, sondern auch eine ganze Reihe von Flächen, sowohl Agrarflächen als auch Wälder, Forstflächen.
Kann man Sie, Herr Bialas, als den größten Grundstückseigentümer in Niedersachsen ansprechen?
Das ist wahrscheinlich so, obwohl ich selber ja nicht bin, aber die Klosterkammer.
Okay, gut. Herr Bialas, bevor wir weiter über die Klosterkammer sprechen, sollten wir den Hörern und Hörerinnen erstmal sagen, wo wir sind. Erste Station auf unserem Rundgang in Soltau, nämlich dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind. Erste Station ist das Spielmuseum in Soltau. Wir stehen hier vor einem Puppenhaus, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist das für Sie etwas Spannendes, Puppenhaus? Haben Sie früher mit Puppen gespielt?
Also ich habe nicht mit Puppen gespielt, aber ich kenne die Entstehung dieses Museums noch aus meiner Jugend- und Studentenzeit.
Ja.
Ich kenne noch die Zeit, als Exponate gesammelt wurden. Und ich weiß noch, wie meine Mutter aus ihrer Kindheit noch eine Käthe Kruse-Puppe hatte, wo sie Zweifel hatte, dass die angemessen behandelt wird, wenn sie einem von uns Kindern geschenkt würde. Und sie hat dann entschieden, zum Aufbau dieses Museums diese Käthe Kruse-Puppe zu spenden.
Das spielt in den 70ern?
Das ist etwa in den 70er Jahren wohl gewesen. Ende der 70er Jahre, schätze ich mal, war das. Das Museum gibt es, glaube ich, seit Ende der 80er Jahre.
Da fragen wir jetzt nämlich, das ist ein gutes Stichwort, den Chef des Museums, Matthias Ernst. Wie lange gibt es das Museum schon?
Seit 1984. Damals ist es gegründet worden, noch in anderen Räumlichkeiten und seit 1988 genau gegenüber dem Rathaus in einem früheren Geschäfts- und Wohnhaus.
Und Grundstock war tatsächlich, dass die Käthe Kruse-Puppe der Familie Bialas?
Das war ein wesentlicher Beitrag, denn das also Museum lebt davon wie ein Mosaik, dass es also aus vielen Spenden, Erwerbungen dann am Ende ein schlüssiges, großes Bild ergibt.
Was zeigen Sie jetzt hier?
Das gesamte Spektrum an Spielzeug aus den letzten Jahrhunderten, europäisches Spielzeug von Baukästen über Puppenstuben, aber auch optisches Spielzeug, Theater, Eisenbahn, was man sich vorstellen kann.
Ich habe die Puppenstube schon erwähnt, neben der wir hier stehen. Was ist das denn für ein Spielzeug?
Das ist ein 3 Meter breites Puppenhaus, das ab 1875 von zwei englischen Knaben eingerichtet worden ist. Und die haben über 1100 Einzelteile in die 15 Räume des Puppenhauses hineingesammelt.
Kann man denn hier irgendwo auch, das mögen ja Kinder gerne, selber spielen?
Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen nennen wir uns jetzt auch Spielmuseum, haben das Zeug ein bisschen in Klammern gesetzt, weil eigentlich in allen Bereichen gibt es irgendetwas zum Ausprobieren, Reproduktionen, Spielangebote, die auch besonders originell und pädagogisch wertvoll sein sollen.
Gibt es ein Schmuckstück, ein Highlight, auf das Sie gerne verweisen wollen?
Das Puppenhaus gehört fraglos dazu, vor dem wir gerade stehen. Aber zum Beispiel haben wir eine riesige Zirkusszene. Und bei diesem Zirkus kann man sich kostümieren, selbst als Clown auftreten, einen Balanceakt vorführen.
Vielen Dank, Matthias Ernst, der Chef des Spielmuseums. Herr Bialas, Sie haben ja zu diesem Museum auch ein besonderes Verhältnis, weil die Klosterkammer auch Geld gegeben hat.
Naja, wir haben nicht einfach Geld gegeben, sondern es ist hier sozusagen nach Recht und Gesetz vorgegangen worden. Das Spielzeugmuseum hat einen Antrag gestellt für ein Projekt. Wir sind ja als Stiftungsverwaltung Projektförderer. Und unsere Stiftungszwecke sind der Bereich Soziales, der Bereich Schule, Bildung, Jugend und der Bereich Kirchliches. Das kommt natürlich daher, dass es ehemals kirchliches, dann enteignetes, dann zusammengefasstes Vermögen war.
Und worunter fällt das Spielmuseum? Bildung oder Soziales?
Unter den zweiten Bereich Schule, Bildung, Jugend. Ja. Das ist ein Stiftungszweck, der uns genauso wie die anderen natürlich auch besonders am Herzen liegt.
Wenn Sie nicht aus Soltau gekommen wären und hier nicht als Schuljunge gelebt haben, hätte das Spielmuseum dann dieselben Chancen gehabt?
Da ich schon immer weiß, was kommt, habe ich, als ich den Antrag sah, gesagt, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, weil ich in Soltau aufgewachsen bin, kriege ich jetzt nur Soltau. Ich kann auch sagen, es hat hier noch einen anderen Antrag gegeben, eines anderen im Aufbau befindlichen Museum, den haben wir nicht sozusagen wie hier positiv entschieden. Da habe ich auch einen bösen Brief gekriegt. Da stand zwar nicht drin, wie können Sie sowas machen, wo Sie aus Soltau kommen, aber natürlich spricht sich das rum, dass wir bestimmte Dinge fördern. Und wenn wir bestimmte Dinge fördern, dann gibt es auch bestimmte Dinge, die wir nicht fördern. Und wir haben sehr transparente Förderbedingungen und wer die erfüllt, hat eine Chance. Und wir geben immerhin im Jahr etwa 3,2 Millionen an Fördermitteln aus. Damit gehören wir auch zu den großen Stiftungsverwaltungen, nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Deutschland.
Gut, ich denke, wir wandern mal ein bisschen rum durchs Haus. Herr Ernst, der Chef hier immer an unserer Seite. Herr Bialas, erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie war das denn, als Sie hier in Soltau ab 69 gelebt haben? Wie war das für so einen jungen Menschen? Sie waren damals wie alt, als Sie nach Soltau kamen?
Naja, ich war 12 Jahre alt und das Pfarrhaus, in das wir dann einzogen, war sozusagen für mich im Alter von 12 Jahren schon die 5. Station.
Wir sollten vielleicht ergänzen, Ihr Vater war damals Militärpfarrer.
Mein Vater war ursprünglich Dorfpastor, als ich geboren wurde, und war dann aber einer der ersten Militärpfarrer, die es überhaupt gab. Und ihm war natürlich bewusst, was uns nicht so bewusst war, dass damit auch häufige Versetzungen verbunden waren. Deswegen ist er dann...
Sie haben ganz Niedersachsen, glaube ich, fast kennengelernt.
Naja, das Kind. Sagen wir mal, Niedersachsen ist größer, als was ich da kennengelernt habe. Aber
wie war das für Sie? Sie haben ja schon angefangen mit 12, 13, 14. Was machte man hier?
Also ich entsinne mich noch, also Soltau war zur damaligen Zeit nicht unbedingt ein attraktives Ziel. Ich weiß noch, dass meine Mutter sagte, also nach Soltau sollten wir eigentlich nicht. Das hat sich aber im Laufe der Jahre dann auch geändert, weil sich Soltau auch sehr entwickelt hat. Mhm. Also eigentlich bestand Soltau ursprünglich aus einer tristen Straße, die einmal durchführte, jetzt wo die Fußgängerzone ist, das war damals die Hauptdurchgangsstraße. Und Soltau, habe ich jedenfalls so wahrgenommen, war mehr oder weniger eine Stadt, durch die man durchfuhr, in alle Himmelsrichtungen.
Aber Sie haben was draus gemacht, aus Ihrem Aufenthalt.
Naja, was man so macht. Nicht? Man kommt dann in die Pubertät, dann wird man unberechenbar. Das gefällt nicht allen.
Ich glaube, das haben viele später auch nochmal über Sie gesagt.
Über mich wird viel erzählt. Aber das ist auch vielleicht das Schöne, wenn man sozusagen an mancher Stelle auch etwas sagt, womit gar keiner rechnet oder tut, womit keiner rechnet, dann bereichert das Leben erheblich mehr, als wenn man so berechenbar ist, dass man von Hause aus langweilig wirkt.
Was war denn so der Tagesablauf? Sie gingen zum Gymnasium dann nachher?
Ja,
Gymnasium Soltau?
Ging hier zum Gymnasium Soltau.
Und dann war die Schule aus, gab noch keine Ganztagsschule und danach wurde, was haben Sie da gemacht?
Naja, wir mussten Hausaufgaben ja machen. Das, was heute verpönt ist, war für uns selbstverständlich. Lust hatten wir dazu genauso viel wie die Leute, wie die Kinder heute auch. Keine nämlich. Okay. So, und ich entsinne mich, ich war mehr oder weniger strukturfaul. Und mein Vater versuchte immer sozusagen das, was mir selber nicht einfiel, mir nur noch zu vermitteln. Ich habe manches Mal mittags musste ich dann in seinem Amtszimmer da aufkreuzen. Hm. Und er versuchte mir mühevoll lateinische Gegebenheiten näher zu bringen. Es hat aber am Ende mit Mühe und Not auch nur zu einer schwachen 4 im Abitur gereicht. Und ich glaube, das war mehr Gnade und Barmherzigkeit, weil die wussten, dass ich Theologie studiere. Und da brauchte man eben halt Latein, sonst hätten die mir eine 5 gegeben.
War dann auch noch mal Zeit für Fußball, für Musik?
Ja, wir haben eigentlich viel Freizeitgestaltung gemacht.
Ja, ich habe gehört
von Herrn... Wir haben Fußball gespielt. Wir hatten natürlich zwischen den Pfarrhäusern hatten wir einen riesen Platz. Da war dann ein uraltes Gemeindehaus, was eigentlich in sich zusammenfiel. Da wohnte noch so eine alte Dame Oma Krüger, ne, die sich dann auch um Kinder kümmerte. Und da haben wir Fußball gespielt und wir haben auch Musik gemacht, weil uns das Spaß machte. Ich habe Trompete gespielt.
Okay.
Und wir waren so, naja, auch in der Nachbarschaft, so die Pastoren, das lag natürlich auch daran, dass man aus dem Pfarrhaus kam. Man wurde eigentlich dazu angehalten, erstmal Flöte. Das war schon der Anfang, vom Ende hatte ich keine Lust zu. Dann konnte ich aber, weil das eine gewisse Affinität zu den Begehrlichkeiten einer Kirchengemeinde aufwies,
Posaunenchor.
Ne? Und so waren die Pastorensöhne eigentlich alle im Posaunenchor. Das gehörte sich auch so. Und wir haben auch ganz jung angefangen. Und wir haben nachher auch zusammen ein Bläserquintett an der Schule gehabt und sind sogar in der Weltgeschichte mit dem rumgefahren. Von der Qualität war es, glaube ich, nicht so dolle, aber es reichte jedenfalls, um in England nicht weiter negativ aufzufallen.
Gut, Sie sagen, Herr Bialas, immer wir. Sie sagen, die Pfarrhäuser. Und wir haben ja einen Gast noch hier gerade neben Ihnen stehen, nämlich Andreas Heuer, der damals bei Ihnen gegenüber wohnte.
Ja.
Richtig? Und der auch mit Ihnen Musik zusammen gemacht hat. Nicht Trompete gespielt, sondern, Herr Heuer, Sie haben...
Auch Trompete gespielt.
Also
ich hatte die erste Trompete, die erste Stimme, und Christian Bialas, ganz untypisch für ihn, die zweite. Aber da war er mir eher zurückhaltend und hat dann aber mich natürlich gestützt, wenn ich mit der ersten Trompete ins Schlingern kam. Und wir sind zusammen eigentlich wirklich sehr eng damit der Musik groß geworden, weil wir haben in der Tat viel geübt. Das hörte man immer aus den Pastorenhäusern. Manche machten dann die Fenster zu. Aber wir haben es durchgehalten.
Wie haben Sie ihn denn damals erlebt? Haben Sie sich vorstellen können, dass er mal Landtagsabgeordneter der CDU wird, dass er mal Klosterkammerpräsident wird?
Also er war ja immer konservativ ausgerichtet, wobei man sagen muss, das ist jetzt kein Konservatismus gewesen, der irgendwie in orthodoxen Riten verfiel, sondern das hörte man ja eben auch schon. Also der Weg zur Politik und zur Theologie und das zusammenzumachen und den Spagat zu schaffen, da wäre keiner besser für geeignet gewesen als Christian.
Das Konservative, worin hat sich das denn damals, als Herr Bialas noch der Hans Christian war, ausgedrückt?
Also das drückte sich zum Beispiel in den Autos aus. Wir fuhren immer Renault, unsere Eltern, und Christians Eltern immer Opel. Das hatte damals schon so einen Touch. Ansonsten aber war er mehr Richtung CDU immer schon eigentlich gewesen.
Ja.
Wir waren immer SPDler, aber das hat den ganzen Pastorenhof befruchtet. Ja. Wir durften aber auch nie darüber sprechen, wer nun in welcher Partei ist. Das mochten unsere Väter nicht so gerne oder für welche Partei. Aber
war
konservativ war er immer schon.
Ihr Vater war damals Superintendent, ne?
Genau.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja, also eine Freundschaft, die über die Schwierigkeiten politischer Auseinandersetzungen erhalten blieb und heute auch noch lebt.
Die politischen Auseinandersetzungen waren ja damals vorgegeben. Unsere Schulzeit war ja geprägt durch die ganze Baader-Meinhof-Ära. Mhm. Und das hat natürlich damals gerade in der Oberstufe viel Unruhe gegeben. Und es gab, glaube ich, keinen Deutschunterricht, der nicht jede Woche einmal wieder aus aktuellem Anlass unterbrochen wurde. Der wurde dann aber auch unterbrochen durch andere Ereignisse. Ich weiß nicht, ob wir heute noch die Schule besichtigen, dann können wir darüber auch noch mal sprechen, was Christian dort verbrochen hat. Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin, alles klar. Herr Heuer, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielleicht kommen wir noch mal auf Sie zu sprechen. Aber Herr Bialas, bevor wir jetzt unseren Rundgang weiter fortsetzen, sollten wir eine Musik hören. Und die mögen Sie sich bitte wünschen. Was soll es sein?
Naja, ich habe Verschiedenes sozusagen aus der Zeit ausgesucht. Mhm. Und das eine, was ich ausgesucht war, das haben wir quasi immer, wenn wir in unserer Stammkneipe waren, im Big Stone, haben wir das gehört. Das war damals natürlich 75, Hamburg 75. Jungs, war das gemütlich. Und das wurde, ich würde mal sagen, pro Abend 10-mal gedudelt, dass das auch jeder konnte, auch wenn sozusagen der IQ nicht so ausgeprägt war, das konnte eigentlich jeder singen.
Damals haben Sie auch gesungen mit anderen Worten.
Ja, aber richtig. Ja. Habe ich heute noch.
Sonst, Herr Bialas, Ihre Musikvorliebe, ist die immer so in die Richtung oder was hören Sie so zu Hause?
Naja, ich kann ja nun nicht eine Bach-Kantate im Big Stone anschalten. Nicht? Dann sitze ich da relativ schnell alleine bei meinem Bier. Also ich hatte mal früher fast alle Bach-Kantaten auf Schallplatte. Mhm. So, aber dann gab es eine ganze Zeit noch nicht mal mehr einen ordentlichen Plattenspieler. Und dann hatte ich nur noch einen Teil davon. Aber da könnten Sie, stundenlang könnten Sie Bach-Kantaten spielen, die mir gefallen.
Also Sie sind schon eher Klassikliebhaber, ne? Oder?
Ja, schon. Ja, ja.
Gut, dann hören wir jetzt mal was ganz anderes und nicht Klassik.
Im Altersheim sitzt einer, so ein zitteriger Kleiner. Und er brabbelt immer zu, was vom Clou, was vom Clou. Und er sagt zu 75, damals glaub mir, war beliebt ich, als ein Ragtime-Pianist, dass ihr es wisst, dass ihr es wisst. Und im Altersheim, die Alten können sich kaum vor Lachen halten. Gott, wie rufen sie, hau rein ins Klavier vom Altersheim. Hamburg 75, Jungs, war das gemütlich. Da schien auch ein richtiger Mond in der Nacht. Die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ist verdammt lange her.
Unterwegs mit Prominenten. Wir sind heute verabredet mit Hans-Christian Bialas, dem Präsidenten der Klosterkammer und früherem CDU-Landtagsabgeordneten. Sind in Soltau, wo Herr Bialas aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, und sind immer noch im Spielmuseum in Soltau und stehen jetzt vor einer Vitrine mit lauter Puppen eben. Ne? Ach, da muss Herr Ernst noch mal helfen, der Chef. Was sieht man denn hier?
Ja, wir sind hier im Schwerpunktbereich des Museums. Es geht um historische Puppen mit all ihrer Mode, das heißt ihrer Kostümierung. Und wir haben ein Spektrum ab dem 18. Jahrhundert bis fast an die Gegenwart ran. Sieht man, welche modischen Wandlungen es gab.
Vielen Dank. Herr Bialas, was außer der Musik und auch gelegentlich Fußball und schwierigen Versuchen, Latein zu lernen, Sie haben es erzählt, bei Ihrem Vater, was gab es denn hier noch für Sie in Soltau? Sie sind ja hier auch zur Schule und haben Abitur hier gemacht. Was haben Sie noch so getrieben?
Naja, in der Schule haben wir natürlich damals noch wahrscheinlich mehr nebenher machen können, als das heute so der Fall ist.
Also die Politik kam die Ihnen schon so ein bisschen entgegen?
Ich bin relativ frühzeitig, ich glaube mit 15, in die Junge Union eingetreten. Das habe ich damals gemacht. Das war eigentlich auch eine ganz nette Runde.
Also ganz kurios fand ich ja, Sie waren Schulsprecher auf dem Gymnasium Soltau und waren auch Chef der Schulfeuerwehr.
Ja, das war so eine tolle Sache. Also ich war mal Schulsprecher. Man hat ja manchmal den Eindruck, fast alle Landtagsabgeordneten haben so ihre Karriere begonnen. Also jedenfalls. Und ich weiß noch, damals, das war auch so eine erste Auswirkung der 68er. Also man kandidierte dann nicht mehr alleine, sondern mit einem anderen zusammen. Mhm. Also wir waren dann plötzlich zwei. Und es war auch nicht so unbedingt eine profilierte Meinung zur Schulpolitik bei den Wählerinnen und Wählern, was ja die Schülerinnen und Schüler waren. Und nach meiner Wahrnehmung habe ich die Wahl deswegen gewonnen, weil ich versprochen habe, es gibt einen Coca-Cola-Automat.
Okay, und was war jetzt mit der Feuerwehr?
Dann kam auf, dass sozusagen es doch ganz schön wäre, wenn sich Schüler im Brandschutz engagieren. Mhm. Und die Feuerwehr Soltau stellte alte Schläuche zur Verfügung, die sie nicht mehr brauchte. Die konnte man aufrollen oder auch ausrollen. Und ich sollte dann die Leitung der Schulfeuerwehr übernehmen. Das hatte den charmanten Vorteil, dass man mir eine Handsirene ausgehändigt hat. Die musste man immer so ziehen. Und dann gab es einen riesig lauten Heulton. Und in der Schule gab es ja auch so einen Rettungsplan. Also wenn Alarm war, musste der Unterricht auf der Stelle abgebrochen werden. Alle Schüler mussten sich nach draußen begeben und auf dem Schulhof versammeln. Da wurde dann durchgezählt, ob auch alle mitgekommen sind. Und ich hatte eben den Vorteil mit dieser Handsirene, weil wenn mir ein paar sympathische Mädchen sagten, also heute ist Chemiearbeit, wir haben aber überhaupt gar keine Ahnung, kannst du nicht mal zur dritten Stunde so einen Alarm machen? Den durfte ich auch mit den Lehrern nicht absprechen, sonst wäre das ja auch nicht eine echte Übung gewesen. Ja. Dann habe ich denen schon mal den Gefallen getan, dann war eben Brandalarm. Und dann war die Arbeit damit beendet.
Kann es sein, dass Sie als innenpolitischer Sprecher im Landtag der CDU auch gerne so eine Sirene gehabt hätten, um mal ein bisschen Alarm zu schlagen?
Also ich habe dazu keine Sirene gebraucht. Können Sie nachfragen. Okay. Nie hatte ich eine Sirene, aber ich sag mal, es hat denen mit Sicherheit nicht allen immer alles gefallen.
Sie waren da so ein bisschen als Scharfmacher bekannt.
Ja, ich war ja innenpolitischer Sprecher und ein innenpolitischer Sprecher, der eine Schnarchnase ist, den können Sie überhaupt nicht gebrauchen. Die hätten mich nach 2 Monaten hätten die mich wieder abgelöst.
Also die Grünen haben mal gesagt, das ist ja so ein alttestamentarischer.
Gut, nun sind die Kenntnisse über religiöse Fragen bei den Grünen nicht unbedingt am ausgeprägtesten.
Aber trotzdem würde mich, Herr Bialas, mal interessieren, Pastor, jetzt Klosterkammer, Vater auch Theologe, Sie sind studierter Theologe, Sie haben in Göttingen studiert. Und dann so ein doch sehr deutlicher Politiker, der seine Meinung sagt. Was sind Sie eigentlich? Was sind Sie im Kern?
Also erstmal bin ich Hans-Christian Bialas. Und ich habe auch nicht Lust, mich irgendwo noch zu ändern. Zweitens habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang einige Grundsätze, also Grundsätzliches, was mir im Hinblick auf das Wertegerüst wichtig war, beibehalten. Dazu gehört für mich Gradlinigkeit. Dazu gehört für mich Glaubwürdigkeit. Dazu gehört für mich, dass wer in die Politik geht, machen muss, was er sagt und auch sagt, was er macht. Und wenn das auseinanderfällt, dann hat man genau die Erscheinung, unter denen wir heute ja wieder leiden, dass sozusagen Vertrauen verloren gegangen ist, dass die Leute sich von der Politik abwenden, sich eben nicht beteiligen, sondern einfach aus Protest eben dann irgendwen wählen, nur damit sie nicht die wählen, von denen sie sich abgewandt haben.
Wären Sie lieber Politiker in Bayern gewesen statt in Niedersachsen?
Also, ich weiß es nicht. Also ich war ja auch viele Jahre Vorsitzender der Konferenz der innenpolitischen Sprecher von CDU und CSU in Bund und Ländern, sodass ich alle innenpolitischen Sprecher mal versammelt habe, auch die der CSU, auch aus der Bundestagsfraktion. Und ich kann Ihnen sagen, mit denen, die ich da getroffen habe, das sind ordentliche Kerle gewesen. Ich habe noch bis heute zu denen Kontakt. Manche von denen sind Landräte inzwischen in Bayern. Und natürlich gibt es da auch welche, die sind selbst mir ein bisschen zu laut und zu vorlaut.
Herr Bialas, Sie sind wieder gefordert, denn wir wandern jetzt weiter, verlassen das Puppenmuseum und gehen dann zum Gymnasium Soltau, wo Sie ja Abitur gemacht haben. Bevor wir das tun, bitte einen Musikwunsch wieder.
Ich war so begeistert über alle Wortspiele. Also ich bin ja heute noch so ein Fan der Sprache, wenn einer sozusagen sich was einfallen lässt, was nicht in jeder Zeitung steht. Und dann fand ich damals so faszinierend die Wortspiele von Ingo Insterburg. Und als der hier in der Nähe war, nämlich in Dorfmark, in der Halbmarkhalle, musste ich noch Eintritt bezahlen, bin ich dahin als Schüler. Und da erinnere ich mich, kann ich heute noch unter der Dusche singen. Ne? Ingo Insterburg, ich liebte ein Mädchen. Liebte ein Mädchen in Tegel, die hatte Ohren wie Segel. Und da hatte ich gleich 5 Mädels im Sinn, nicht, auf die das zutraf.
Wir hören Ingo Insterburg.
Ich liebte ein Mädchen in Lichterfelde, die lebte zu lange von meinem Gelde. Ich liebte ein Mädchen in Jungfernheide, wir liebten uns täglich alle beide. Ich liebte ein Mädchen im Grunewald, bei der war immer die Bude kalt. Ich liebte ein Mädchen in Wannsee, die konnte keinen nackten Mann sehen. Ich liebte ein Mädchen im Wedding, die wollte immer nur Pädding. Ich liebte ein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch bisschen doof. Ich liebte ein Mädchen in Neukölln, die wollte es niemals im Hellen. Ich liebte ein Mädchen in Heiligensee, da gab's zwischendurch Gebäck und Tee. Ich liebte ein Mädchen in Spandau, von der war immer der Mann blau. Ich liebte ein Mädchen in Tegel, die hatte Ohren wie Segel. Ich liebte ein Mädchen in Tiergarten, da musste ich immer bis 4 warten. Ich liebte ein Mädchen Charlottenburg, die liebte Ingo Insterburg.
Unterwegs mit Prominenten, wir sind immer noch in Soltau mit Hans-Christian Bialas, dem Präsidenten der Klosterkammer, die ja jetzt 200 Jahre alt wird. Das ist auch der Anlass für unseren Besuch hier in Soltau, wo Herr Bialas aufgewachsen ist. Wir sind jetzt vor dem Gymnasium in Soltau, Herr Bialas. Hier haben Sie Abitur gemacht, ne?
Hier habe ich Abitur gemacht.
Kein guter Schüler, haben Sie mir, glaube ich, schon verraten.
Naja, ich war kein guter Schüler, aber ich war so ein durchschnittlicher Schüler. Meine Abiturnote war, glaube ich, so 2,5. Aber es gab hier richtig intelligente, die kam auch schon mal auf 1,0. Ne?
Ja. Gab es ein Lieblingsfach? Können wir mal hin, oder? Ach ja, ich mach mal auf hier. Wunderbar. Bitteschön.
Ja, danke.
Ja. Lieblingsfach?
Ach, mein Lieblingsfach war damals eigentlich Gemeinschaftskunde. Das gab, weiß gar nicht, ob das heute noch gibt.
Passt zu Ihrem späteren Politiker-Dasein.
Genau. Und wir hatten.
Wir hatten Polizei!
Hallo!
Sie sollten hier festnehmen.
Sie sind?
Schumacher, Hausmeister.
Okay.
Ich soll das mal hier übergeben. Ich weiß nicht, wer das war.
Das an mich, danke.
Herr Wrigg ist nicht mehr da, der ist schon nach Hause.
Der Schulleiter.
Ja, Und ja, wenn Sie sich mal hier umgucken möchten, oder?
Dürfen wir?
Ja.
Das ist schön. Wir sind jetzt gerade wo im Foyer?
Nee, wir sind jetzt im Haupthaus. Okay. Wir können ja mal da gucken, was da ist, Sekretariat, Lehrerzimmer, alles.
Und eine schöne geschwungene Wendeltreppe.
Ja, wir können auch mal nach oben gehen oder hier lang gehen, wie was Sie wollen.
Ja, wie viele Schüler können Sie wissen?
970 oder so.
Okay. Ungefähr. Und kann man sich an Herrn Bialas noch erinnern? Da waren Bialas, Sie noch nicht hier, ne?
Bialas nicht mehr. Nee, nein. Nee.
Ihr Vorgänger hieß ja Herr Fulp.
Ja, noch Vorgänger. Herr Brockmann war ja noch. Ja. Und dann Fulp, ja.
Nun bin ich ja auch schon ein bisschen älter geworden. Ne? Und ich sehe hier, Sie haben das, weil ich. Da hatte ich mal eine Attacke gemacht. Da steht jetzt die Hausmeister. Ja. Und als der Fulp hier noch war, hatte man so aufgeklebte Buchstaben. Mhm. Da stand Hausmeister. Mhm. Und da ich mir für keinen Scherz zu schade war, habe ich eines Abends mal hier einen kleinen Besuch gemacht, habe das H demontiert und das E hinten. Und Fulp war völlig fertig, als er nächsten Morgen kam und da stand nicht mehr Hausmeister, sondern Ausmister.
Aber stand denn damals auch schon da drunter Zentrale für Ordnung und Sauberkeit?
Das ist für auf meine Dings gewagt. Ich habe 99 angefangen und dann habe ich ja mit den Abiturienten hier gehabt und so und dann haben die das als Geschenk für mich.
Mhm. Herr Bialas, waren Sie denn noch für andere Scherze zu haben?
Ich weiß noch, als die Abiturientenentlassung war, ich war ja nur Schulsprecher gewesen, kriegte deswegen außerdem noch ein Buch geschenkt. Nicht wegen meiner besonderen schulischen Leistung, sondern weil ich hatte damals zum Beispiel so Kulturfahrten gemacht. Also wir fuhren ins Stadttheater nach Lüneburg, einen ganzen Bus. Mhm. Und ich hatte auch so einen fröhlichen Busfahrer, der hieß Fröhlich. Und den habe ich immer genommen. Ich sage, Fröhlich, du musst fahren. Also Fröhlich fuhr und die ganze Bus war voll Schüler. Und wir fuhren mal nach Hamburg ins Theater oder nach Lüneburg oder zur Documenta nach Kassel. So was machten wir damals.
Mit Ihrer Klasse oder mit der?
Nein, mit der Schülerschaft. Okay. Also das, damals hatten wir ja noch Klassen. Also das gibt es ja auch alles schon heute gar nicht mehr. Und das war auch die Zeit, als es diese, alle Filme.
Jetzt fehlt noch der Gag, Herr Bialas.
Ja, der kommt ja jetzt. So. Alle Filme, die es von Hansi Kraus und Theo Lingen gab. Ja. Die habe ich alle hier im Kino angeguckt. Zur Hölle mit den Paukern, wie sie alle hießen.
In Soltau.
Ja, und da kriegte man ja unendlich viel Anregung, was man hier mal probieren konnte.
Sie waren also hatten hier einen gemischten Ruf an der Schule?
Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, wie gesagt, der Direx zur Verabschiedung hat gesagt, es sei jetzt auch Zeit, dass ich endlich gehe. Daraus habe ich geschlossen, dass das in beiderseitigem Einvernehmen jetzt dann zu Ende ging. Und ja, ich bin dann auch nicht mehr oft hier gewesen. Es hat sich aber so wahnsinnig viel hier gar nicht geändert.
Ja, sah denn die Eingangshalle damals auch schon so aus?
Das sah alles diese
so schön Treppe. Licht durchflutet.
Ja,
diese also schöne geschwungene Treppe, ja, wie so eine Freitreppe.
Die gab es hier auch schon.
Ja. Das Gebäude ist aus den 60ern?
Das ist aus den 60er Jahren, ja. Ja. Und was besonders ist, dass hier immer so Trakte abgehen. Das ist also sozusagen recht logisch aufgebaut worden ist. Da hinten war damals jedenfalls naturwissenschaftliche Abteilung.
Wir gehen jetzt durch so einen langen, wunderschönen Gang, ne? So ein Treppchen.
Ja, dieser Gang, das hat sich jetzt natürlich geändert. Ja. Früher war das hier alles zugig. Jetzt ist das hier mit Fenstern zum Schulhof hin alles zugemacht worden. Wenn man früher aus der Klasse kam, hier rausging, dann wehte einem schon der Wind um die Ohren. Und das ist natürlich schön gelegen, diese Schule. Ja. Damals gab es noch eine Raucherecke. Also deswegen, ich habe dann natürlich gleich als erster mit geraucht.
Und der Schulhof war damals auch schon so schön grün, ne?
War, ja,
der wunderbar. Das ist ja wirklich herrlich.
Überhaupt nicht geändert. Und nur da hinten war am Fahrradständer war die Raucherecke.
Ich, waren Sie dabei?
Ich war natürlich überall dabei.
Wie heute auch, ne?
Auch heute noch.
Sie haben gesagt, Herr Bialas, Gemeinschaftskunde war eines Ihrer Lieblingsfächer. Wie stand es denn mit Religion, wenn ich an Ihren Vater, den Pfarrer denke?
Das war auch eine besondere Sache. Mein Vater machte hier noch 6 Stunden in der Woche Religionsunterricht. Also gehörte er auch zum Kollegium. Und ich hatte auch eine Zeit lang bei ihm Religion. Aber das war nicht wegen meines Vaters, sondern aufgrund der Konstellation recht schwierig. Weil ich war eigentlich der Auffassung, dass er mir eine 1 hätte geben müssen.
Das wurde benotet.
Das wurde richtig als Schulfach benotet. Und der sagte immer, wenn ich dir eine 1 gebe, dann sagen alle, weil ich der Vater bin, kriegst du eine 1, also kriegst du eine 2-. Das reichte mir auch, weil bei meinem Vater eine 2- war eigentlich auch schon ganz gut.
Er war streng.
Mein Vater war, das war so ein das war so ein Haudegen, ja, das war wohl so.
Herr Bialas, welcher Geist wehte denn hier in dieser Schule? War das eher liberal oder auch konservativ, was Ihnen ja...
Also sagen wir mal so, es waren so, die älteren Lehrer waren noch sehr konservativ. Mhm. Es waren auch eine ganze Reihe Lehrer, die weit über die Pensionszeit hinaus unterrichteten. Einer war dabei, der war schon so alt, dass er auch so ein bisschen den Überblick verlor, wie das um die Noten stand.
Das haben Sie ausgenutzt?
Und das habe ich mal ausgenutzt, weil er hatte immer seinen Kalender dabei, den roten Lehrerkalender. Und dann habe ich für den einen oder anderen mal die 6 oder 5, die er reingeschrieben hat, mit seinem Bleistift, ausradiert und daraus eine 2 gemacht. Das konnte man alles
verjährt, ne?
Machen. Mhm. Ja. Und das sind alles so Erlebnisse. Der war damals über 70 und es war Fachlehrermangel in Biologie und dann hat er das noch gemacht.
Also wenn ich Sie so höre oder auch sehe, ne, und jetzt auch in diesem Ambiente hier, diese Pausenhalle oder diese Aula, Sie haben etwas Jungshaftes.
Ja, das habe ich mir vielleicht erhalten. Und das macht ja auch nichts, wenn man jemanden gleich so das hohe Alter abspürt und ansieht, nicht, dann ist mir das auch nicht so sympathisch. Also ich wirke am liebsten immer etwas jünger, als ich in Wahrheit bin.
Das ist ja ein Kunststück.
Wenn mir einer sagt, ach, Sie sind wahrscheinlich nur 52, dann sage ich, das ist ein großes Lob. Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, wie es mir neulich passiert ist, als ich in eine Antiquitätenausstellung wollte, da musste man Eintritt bezahlen und ich rückte schon die 6 Euro raus, die das für so einen normalen Menschen kostete, da sagt der zu mir, Sie sind doch Rentner, zahlen Sie nur die Hälfte. Da war ich, an sich bin ich ja sozusagen sehr sparsam, aber da habe ich doch lieber die 6 Euro bezahlt, weil ich nicht auf mir sitzen lassen wollte, dass ich schon Rentner bin. Das liegt natürlich an den grauen Haaren. Ja. Als ich in den Landtag kam, hatte ich ein graues Haar. Und als ich aus dem Landtag ausschied, nur graue Haare. Also daran können Sie sehen, wie angenehm die Arbeit im Landtag ist.
Ja, haben Sie denn ein Rezept für uns? Wie erhält man sich so eine gewisse Jugendlichkeit? Abgesehen von den grauen Haaren. Gut.
Ja,
Sport, machen Sie Sport irgendwie?
Oder? Ich mache keinen Sport. Ne? Ich mache das so ähnlich wie Churchill. Ich wandere gerne mit meinem Hund. Ich gehe auch mal gelegentlich gern zur Yacht. Da muss man dann auch hochsteigen auf den Hochsitz. Das ist ja auch schon eine geringfügige sportliche Leistung.
Sie haben Yachtschein, ne?
Ja, habe ich auch schon lange. Ist auch gut für einen Präsidenten der Klosterkammer, nicht? Als größter nichtstaatlicher Waldbesitzer in Deutschland. Ist immer ganz gut, wenn man dann noch Yachtschein hat.
Ich will jetzt noch mal Andreas Heuer, den damaligen, ja, Mitschüler ist ja nicht richtig, Herr Heuer. Sie waren, glaube ich, eine Klasse über.
Eine Klasse unter ihm.
Als was war er hier bekannt in der Schule?
Ja, als Wortführer, wenn man sich das vorstellen kann. Er hat die Richtung vorgegeben. Und natürlich, wie er auch schon berichtet hat, als Leiter der Schulfeuerwehr hat er ja Akzente hier gesetzt mit seiner Handsirene. Und das geht in die Erinnerung. Aber er hat natürlich immer klare Fahrt voraus sozusagen, ne? Volle Fahrt voraus, das war seine Ansage.
Man vertraute ihm?
Man vertraute ihm, ja.
Hatten Sie denn mit ihm zu tun, außer Musik und so weiter, in der Schule auch in Kontakt gewesen?
In der Schule, da haben wir eigentlich relativ wenig miteinander zu tun gehabt. Das hört man von seinen eigenen Kindern jetzt, das hat sich ja total geändert. Dadurch, dass wir im Klassenverband waren, hatten wir in der Schule relativ wenig miteinander zu tun. Aber natürlich dadurch, dass er Schulsprecher war, war klar, war er hier auf allen Gängen zu sehen. Ne?
Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Wir wandern weiter, Herr Bialas.
Eine Geschichte kann ich noch erzählen, ja, weil die bitte. Ist witzig. Ich weiß noch, wir machten auch hier einmal im Jahr so eine Musikfreizeit in der Heide, in Undeloh, glaube ich, oder Handeloh, oder ins Mühlen oder was. Mhm. Und da fuhren wir alle hin. Ins Mühlen, da warst du ja auch dabei. Und die war gar nicht musikalisch, aber es musste ja mal eine Frau dabei sein zur Aufsicht für die Mädchen. Und die fuhr so einen ganz kleinen Fiat 500. Und so kaum waren wir angekommen, war meine Idee, um sie zu verschrecken, dass wir mit 4 Leuten den anheben und haben den tatsächlich, wir haben eine Baumgruppe gefunden, wo der genau reinpasste. Hinten waren 1 Zentimeter, vorne 1 Zentimeter. Und sie fiel in Ohnmacht, weil sie das Auto zwischen den Bäumen nicht wieder rauskriegte. Ich verstehe nur nicht, warum ich als Erster in Verdacht geriet.
Ist hier die Feuerzangenbowle gedreht worden? Ich denke nicht, ne?
Nein, das haben wir nicht. Aber ich habe das ja gesagt. Das hat auf jeden Fall zur Erheiterung in der Schülerschaft mehr beigetragen natürlich als bei den Lehrern.
Also Ihr Freund Herr Heuer, Andreas Heuer, hat gesagt, Sie hätten den Schalk im Nacken. Da können Sie zustimmen?
Ja, wenn der das sagt, dann würde ich dem zustimmen. Das nimmt man selber nicht so wahr. Ich habe mir nur vorgenommen, bis zum letzten Atemzug will ich ein fröhlicher Mensch bleiben. Ich will das Leben, soweit es geht, genießen. Ich will unter der Arbeit nicht zu sehr leiden. Und ich möchte gerne gestalten, so wie ich es für richtig halte. Und das tut man, indem man mit Humor versucht, das Richtige zu machen.
Das ist ein gutes Schlusswort für den Teil vor der nächsten Musik. Und die soll welche sein?
Und jetzt kommt noch Geier Sturzfluch.
Nämlich?
Ja, jetzt wird kräftig in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das war ein Lied, was also ein Song, der zu meiner, das war ja später dann, als ich, ja, da war ich, glaube ich, schon, war ich mit dem Studium fertig ungefähr. Das war so Anfang der 80er Jahre, wurde das sozusagen immer wieder, war natürlich auch als Antwort sozusagen auf die Politik, die herrschte, wo es immer wieder um die Frage, wie können wir das Bruttosozialprodukt? So. Und dann wurde das sozusagen, ja, mit einem Hauch von Ironie so vertont und natürlich sozusagen als Gegenantwort auf das, was die herrschende Politik so vorgab, dann eben halt auf den Markt gebracht. Und mich hat das fasziniert.
Haben alle, die Sie früher mal, als Sie noch Landtagsabgeordneter waren, als rechten Knochen bezeichnet haben, haben die sich alle geirrt?
Ich weiß das nicht. Ich war ja nun innenpolitischer Sprecher. So. Und der innenpolitische Sprecher hat alle Themen zu beackern, die irgendwo die Menschen unmittelbar betreffen. Und die Innenpolitik, das hat vielleicht heute ein bisschen nachgelassen, lebt von der Zuspitzung. Und das konnte ich natürlich sehr gut. Ich wusste auch genau, wenn ich Stimmung im Saal haben wollte, wusste ich, das mit zwei Sätzen zu bewerkstelligen. Und ich hatte allerdings einen einzigen Vorteil. In der Regel war der Plenarsaal voll, wenn ich gesprochen habe. Und auch wenn nicht alle einverstanden waren, ich meine beobachtet zu haben, dass während meiner Rede niemals jemand eingeschlafen ist.
Herr Bialas, wir kommen zum Bruttosozialprodukt mit Geier Sturzflug.
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja ja ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Hans-Christian Bialas, Klosterkammerpräsident. Wir sind jetzt hier in Soltau angekommen, dort, wo Sie als ja, 10-Jähriger oder
12-Jähriger.
Als 12-Jähriger bis in die Pubertät, bis nach der Pubertät, bis zum Abitur gelebt haben mit ihren Eltern. Ne? Mhm. Also ich muss ja sagen, wenn ich mich hier umschaue, ist ja wunderbar lauschig hier. Also kann man ja richtig neidisch werden. Wir stehen hier in alten Bäumen. Jetzt helfen Sie mir mal. Was ist das für ein Baum?
Das ist eine richtige Eiche.
Eine richtige Eiche, wahrscheinlich schon ein gewisses Alter. Es sind alles Einzelhäuser hier, also man kriegt richtig Lust, sich hier aufzuhalten, ein bisschen zu flanieren, vielleicht die schöne Luft und die schöne Atmosphäre zu genießen. Und Sie haben da drüben gelebt und Sie haben mir, glaube ich, eben schon gesagt, im oberen Stockwerk war Ihr Zimmer.
Ja, da war das Schlafzimmer der Eltern und dann waren dort, wie das so nach der Vorstellung der Kirche war, so ein Pastor, der verheiratet ist, hat in der Regel mindestens 3 Kinder. Bei Familie Heuer waren es ja sogar 4. Also Pastoren, Familien galten natürlich auch immer so ein bisschen als Vorbild.
Hat Ihr Vater das errichten lassen, das Haus?
Nein, nein, diese Häuser wurden so 1965 erbaut von einem und demselben Architekten. Das waren mehr oder weniger geschmacklose Funktionsgebäude. Also da ging es darum, die Pfarrhausrichtlinien der Landeskirche 1:1 umzusetzen.
Aber Sie hatten, also Ihre Familie hatte das ganze Gebäude?
Das ganze Gebäude. Wir
waren 2 Stockwerkengebäude.
Ja. Genau, das war sozusagen das, was so vorgesehen war für eine Pastorenfamilie mit bis zu 4, vielleicht auch 5 Kindern. Wir hatten das Glück, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hatte. Das hatten damals bei weitem nicht alle Mitschüler.
Und Garten, die haben Sie sicher auch.
Ja, das war natürlich für mich damit verbunden, als dem Ältesten, dass ich immer Rasen mähen musste. Hm. Und die zweite Aufgabe war, ich musste immer Auto waschen. Das machte man hier noch auf dem Hof.
Ein schlimmes Schicksal.
Aber das war insofern ganz gut, weil ich konnte schon mit dem Auto hier rumfahren. Als ich 14 war, bin ich hier schon mit dem Auto selber gefahren, weil das war ja Privatgelände.
Was Sie alles gemacht haben?
Das war auch
nicht... Schulnoten gefälscht.
Aber nicht meine eigenen. Das war eine soziale Tat.
Gut. Und gegenüber wohnte Freund Andreas, ne?
Ja, Andreas Heuer.
Das heißt, ein paar Meter und Sie waren bei ihm, konnten mit ihm
Schach spielen. Das war unser Fußballplatz da drüben. Da haben wir ganz viel Fußball gespielt.
Neben dem damaligen Gemeindehaus der Johanneskirche, Ihr Vater Pfarrer war.
Ja. Also unsere Väter waren beide hier in der Johannesgemeinde. Hier sind wir auch konfirmiert worden.
Pastor Heuer. Mhm.
Ja. Er war natürlich noch Superintendent, also hier der leitende Geistliche für den Kirchenkreis. Aber damals war es eben noch so, dass der Superintendent einen kleinen Teil auch Gemeindearbeit hatte.
Wie haben Sie denn die Pubertät und Nachpubertät erlebt? Ich meine, irgendwie geht man ja auch mal tanzen oder sowas. Ne?
Ja, natürlich geht man auch mal tanzen. Ich musste ja damals noch zur Tanzschule. Das machte man dann gleich nach der Konfirmation.
Goldenes Abzeichen oder was haben Sie
da gemacht? Nein, nur den Grundkurs, damit man beim Abiball möglichst nicht auffiel. Also nach der Konfirmation kam der Tanzkurs. Dann kam der Tanzball und das war alles nur dem Umstand geschuldet, dass die Eltern Wert darauf legten, dass man sich sozusagen gesellschaftlich profilierte, indem man durch schlechte Tanzleistungen nicht auffiel. Heute habe ich das alles verlernt. Also ich bin wie Andreas Heuers Vater, der hat auch nie getanzt und der hat zu mir immer gesagt, Tanzen ist nichts für mich und da habe ich gedacht, bin ich wenigstens nicht mit meiner Haltung alleine.
Aber es war doch die nach 68er-Zeit. Wir sprachen ja kurz schon drüber. Ihr damaliger Schulfreund Heuer hat das ja auch erwähnt. Die Raffzeit war ja in der Zeit. Hat Sie das nicht berührt oder doch? Und wenn ja, wie?
Das hat uns, ich würde mal sagen, natürlich emotional berührt, aber doch schon so aus der Distanz. Also Soltau ist wahrscheinlich heute auch noch ein beschaulicher Ort. Und man hatte mehr den Eindruck, dass die Entwicklung der Welt nicht unbedingt sich in Soltau niederschlägt. Ich habe mal so einen Spruch an einem Haus gesehen, das hat mich sehr fasziniert. Stand drauf, lass doch die Welt vorüberbrausen, wir wollen hier im Stillen hausen. Mhm. Und da habe ich gedacht, so war es auch in Soltau. Die Welt brauste eigentlich an Soltau vorbei. Aber das hatte auch einen gewissen Charme, weil manche Entwicklungen, die woanders vielleicht für Jugendliche schädlich waren, in Soltau erst sehr viel später Platz griffen.
Da sind wir noch beim letzten Thema, das wir noch, finde ich, zu wenig berührt haben, nämlich Ihr Amt als Klosterkammerpräsident. Sie brennen ja auch Korn. Das sollten wir dann auch gleich erwähnen.
Ich Gott sei Dank nicht. Dafür haben wir Mitarbeiter, die das besser können als ich. Gelegentlich muss ich mal probieren, was mir allerdings nicht besonders schwer fällt, weil ich das durchaus auch gelegentlich zu genießen weiß. Diese Korn, manche denken ja, die hätte ich auch noch gegründet. Aber das habe ich aber nicht, denn die ist schon 350 Jahre alt.
Wo findet das statt? In welchem?
In Wöltingerode, nicht? Das ist jetzt ein Stadtteil von Goslar. Da haben wir auch unser großes Klosterhotel. Da kommen im Jahr etwa 250.000 Menschen. Davon besichtigen 50.000 die Schnapsbrennerei. Also das ist schon ein Ort, der ein besonderer ist und deswegen feiern wir übrigens auch am 25. August unser großes Klosterkammerfest auf dem Gelände, wo wir schon den Tag der Niedersachsen mit der Stadt Goslar ausgetragen haben. Und was machen wir da? Wir laden alle 17.500 Erbbauberechtigten ein.
Das wird ja Verkehrschaos.
Nee, das haben wir alle schon. Da sind Parkmöglichkeiten genug. Wir haben das also gut beim Tag der Niedersachsen hingekriegt. Deswegen haben auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter Erfahrung. Die sind da sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, wir machen es auch mit den Partnern, mit denen wir den Tag der Niedersachsen gemacht haben, nämlich mit dem Landessportbund Niedersachsen und der Evangelischen Kirche.
Und Freikorn für alle?
Nein, das haben wir nicht. Wir haben für unsere Kunden gibt es einen Gutschein von über 10 Euro. Da können Sie sich ein Würstchen und vielleicht auch ein Korn, aber da will ich mich nicht drum kümmern.
Herr Bialas, zum Schluss noch, wir stehen ja hier immer noch vor Ihrem Elternhaus, wo Sie ja in den 70er Jahren gelebt haben. Sind Sie eigentlich zufrieden mit Ihrem Lebensweg?
Ich bin bisher sehr zufrieden. Also ich habe immer gesagt, wenn es das Amt des Klosterkammerpräsidenten noch nicht gäbe, müsste es heute vielleicht aus Freundlichkeit für mich geschaffen werden. Aber ich weiß ganz genau, dass das keiner machen würde, bei aller Zuneigung, die ich gelegentlich spüre.
Gut. Unter dem Gezwitscher der Vögel, das wir, glaube ich, alle hören, beenden wir die Sendung und fragen Herrn Hans-Christian Bialas noch nach einem letzten Musikwunsch.
Also ich bin ja so totaler Fan von Johann Sebastian Bach. Ich kenne auch eigentlich fast jede der Kantaten für jeden Sonntag. Und nicht nur das Weihnachtsoratorium, das gefällt mir natürlich auch. In der Weihnachtszeit höre ich das auch ganz oft. Und besonders beeindruckend finde ich, wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist jetzt aber kein politischer Aufruf, sondern es stammt schon tatsächlich von Johann Sebastian Bach und hat auch einen biblischen Bezug. Und wahrscheinlich hätten Sie von mir ja auch eher dieses erwartet, als das, was ich Ihnen vorher genannt habe. Das, was ich Ihnen vorher genannt habe, hat einen Bezug zum realen Leben. Da war ich auch noch nicht so weit, dass ich mich nur mit klassischer Musik beschäftige. Auch heute mache ich das gerne, aber höre auch gerne was anderes.
Sie sind immer für Überraschungen gut.
Ja, aber das macht das Leben ja interessant. Nicht? Wenn Sie schon so einschätzen können, dass Sie wissen, was der sagt vorher, dann ist alles langweilig.
Alles klar. Gut, ich sage recht herzlichen Dank. Das soll es gewesen sein mit Hans-Christian Bialas, dem Präsidenten der Klosterkammer. Ja. Und am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen.
Ich fand das sehr interessant. Ich wusste ja auch nicht, auf was ich mich einlasse. Aber das weiß ich meistens nie vorher. Und insofern hat es mich auch nicht besonders erschreckt. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.